zwischen Spielen und Worten. Psychoanalyse mit Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zum Podcast des Edith Jacobson Instituts Berlin. Zwischen Spielen und Worten. Psychoanalyse mit Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Lena Gombert. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Mit der heutigen Folge möchten wir Sie einladen in die Welt der Bücher. Genauer, in die der Kinder- und Jugendbücher. Ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, wie man diese aus einem psychoanalytischen Blickwinkel verstehen kann. Außerdem geht es um die Frage, wie Lesen in verschiedenen Altersphasen genutzt wird. Bei der Gelegenheit werfen wir auch einen Blick in das Behandlungszimmer von Kinder- und Jugendtherapeuten und darauf, welche altersspezifischen Themen und Nutzungsmomente von Büchern es in Therapien gibt. Zum Einstieg nehme ich Sie erst einmal mit in eine kleine klinische Szene. Clara kommt in ihre 5. Therapiestunde. Sie ist 8 Jahre alt. Ohne ein Wort zu sagen, geht sie zum Bücherregal, nimmt das dickste Buch, das sie finden kann, setzt sich damit in eine Ecke und bleibt die gesamte Stunde stumm hinter dieser Buchmauer sitzen. Ich sitze ihr gegenüber, werde innerlich immer unruhiger und frage mich, was geschieht hier gerade? Dann erinnere ich mich, dass die Mutter von Clara mir am Vortag geschildert hat, wie sie Clara geohrfeigt hat, weil diese beim morgendlichen Ablauf auf ihre Art und Weise ihre Schuhe anziehen wollte. Ich verstehe jetzt, Clara schützt sich hier gerade vor einem mütterlichen Objekt, das sie als übermächtig erlebt und das sie etwas überstülpen will. Für das intelligente, leistungsorientierte Mädchen scheint ein Buch das beste Schutzschild, auch um zu testen, ob ich sie ebenso ohrfeige, wenn sie die Stunde auf ihre Art gestaltet. Ich überlege auch, ob das dicke Buch vielleicht ein Symbol für all das Ungesagte ist, das noch nicht ausgesprochen werden kann. Die Stunde vergeht und meine innere Unruhe lässt nach. Ich glaube, dass ich in diesem Moment auch Claras Entspannung spüre, die erfährt, dass ich nicht versuche, sie zu überwältigen. Zum Abschied sage ich, so war das heute. Du hast geschaut, was du mit deiner Stunde bei mir so anfangen kannst. Oder ob du etwas damit für mich anfangen musst. Diese Szene zeigt bereits viel von dem, worüber ich im Folgenden sprechen möchte. Was bieten wir als Therapeutinnen und Therapeuten in einem Behandlungsraum eigentlich an? Symbolisch, emotional, räumlich, damit ein Kind ins Spielen, ins Sprechen oder auch erst einmal wie Clara in den Rückzug gehen kann. Und welche Rolle spielen Bücher in diesem Raum? Bevor ich genauer auf die Bücher und damit das Hauptthema komme, hier eine kurze, man kann sagen, Gebrauchsanweisung für Behandlungszimmer von analytischen Kinder- und Jugendtherapeuten. Oft fragen Eltern, die ihre Kinder in Therapie bringen, was hat ein Bücherregal, ein Puppenhaus oder ein Sandkasten denn mit Psychotherapie zu tun? Die Antwort ist, in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sprechen wir nicht nur mit Worten. Kinder drücken ihre Gefühle und Konflikte über das Spiel, über Bilder oder über Geschichten aus. Und wir auf Therapeutenseite haben dann die Aufgabe, das aufzunehmen und zu verstehen, welche Mitteilung darin liegt. Dabei ist der Raum, in dem das geschieht, ein aktiver Mitspieler. Ein Therapieraum sollte Ausdrucksmöglichkeiten bieten für Vorstellungen und Fantasien aller Art. Wie er das tun sollte, dazu gibt es in der analytischen Theorie durchaus unterschiedliche Ansätze. Bücher sind nicht regelhaft Teil des Settings, können es aber werden, entweder indem wir als Therapeuten und Therapeutinnen sie aktiv hineinstellen oder indem Patientinnen und Patienten sie mitbringen, indem sie davon erzählen. Mit der Ausstattung unseres Therapieraumes zeigen wir auch immer etwas von uns, machen mehr oder weniger bewusst bestimmte Übertragungsangebote. Bei Büchern sind drei an diesem Prozess beteiligt. Als erstes der Autor oder die Autorin, die die Geschichte schreibt. Der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, hat der Kunst, auch der literarischen, die Fähigkeit zugesprochen, eine Versöhnung zwischen Lust und Realitätsprinzip zu sein. Der Autor oder die Autorin lässt Lust im Fantasieleben gewähren, findet aber den Weg zurück zur Realität. In der ganz konkreten Realität der Behandlung kommen wir als Therapeutinnen und Therapeuten als Mittler ins Spiel, die das Buch auswählen. Schließlich kommen unsere Patientinnen und Patienten, bei denen die Nutzung als Identifikations- oder Projektionsfläche verbleibt. Das Beispiel von Clara zeigt, Bücher können in jeder Form Teil der therapeutischen Interaktion werden. Mit oder ohne ihren literarischen Inhalt. Werfen wir aber auf genau diesen Inhalt einen Blick, und zwar den aus einer psychoanalytischen Perspektive. In dem sehr lesenswerten Buch Kinderbuchklassiker Psychoanalytisch, herausgegeben von Silvia Zwettler-Otte, schreibt Ernst Behr sehr schön und sehr treffend: Diese Bücher waren ja einmal der unbekannte Kontinent, bei dessen Erforschung wir nichts anderes entdeckten als unsere eigenen Gefühle. Eine zentrale Rolle kommt beim Lesen in allen Altersstufen der Identifikation auf symbolischer Ebene zu. Vor allen Dingen Geschichten, mit denen sich Kinder ganz spontan identifizieren können, sind für uns interessant. Die handelnden Personen im Buch werden zu Stellvertretern der Leser, lösen für sie Probleme, kämpfen mit äußeren und inneren Gefahren. In der Regel meistern sie sie, was ein wichtiges Kennzeichen der Bücher vor allen Dingen für kleine Kinder ist. Sie können so mitnehmen, man muss sich nicht davor fürchten, sich mit dem Unbewussten zu beschäftigen. Zentrales Kriterium für eine, man könnte sagen, hilfreiche Kinder- und Jugendliteratur ist, dass die innere Repräsentanzenwelt erforscht wird in einer Art, die die Bedeutung des Aufgehobenseins und des Verstandenwerdens vermittelt. Kinder finden in den Büchern die Spiegelung ihrer gesamten inneren Repräsentanzenwelt, mit Vertretern guter wie schlechter Selbst- und Objektanteile. In der Arbeit mit unseren Patienten und Patientinnen gilt es also hinzuhören, welchem Charakter in welcher Funktion sie sich zuwenden, mit welchen Figuren oder welchen Anteilen von Figuren identifiziert sich der Leser oder die Leserin, mit wem wird der oder die Therapeutin identifiziert, was wird in Form von Spaltungsbewegungen in unterschiedliche Figuren verlagert und welche Themen der unbewussten Fantasien, Wünsche und emotionalen Anforderungen werden ausgedrückt. Bruno Bettelheim, ein Analytiker, der sich schon in den 80er und 90er Jahren mit der entwicklungsfördernden Funktion von Literatur und vor allem Märchen beschäftigt hat, schildert, dass das, was Kinder in Geschichten als Fläche zur Projektion und Identifikation finden, bedeutsam ist, um im unruhigen Gewässer der Konsolidierung der eigenen Identität Sicherheit zu finden. Er spricht dabei gerade den Märchen ihren Wert dadurch zu, dass sie innere Konflikte, tiefste Ängste und Triebhaftigkeit abbilden, ohne die Nöte zu leugnen oder einen Anspruch auf eine absolute Lösung zu erheben. Eine Möglichkeit, verdrängte Triebregungen, die an die Oberfläche drängen, zu befriedigen, ist gerade für Kinder und Jugendliche das Ausleben in der Fantasie. Aus analytischer Sicht sind dabei jene Bücher für Kinder interessant, welche die emotionalen Grundkonflikte des Kindes auffassen. Befriedigung unbewusster Wünsche und Hoffnungen ermöglichen und so unbewusste Ängste reduzieren. In diesem Sinne gehaltvolle Geschichten ermutigen den Leser, psychischen Raum zum Denken zu entwickeln, in welchem sie als Subjekt und Objekt in Aktion sein können. Manch ein Buch bietet ein großes Spektrum zur Abbildung unbewussten Materials. Zum Beispiel die symbolhaltigen Figuren in Harry Potter oder die Grimmschen Märchen. Ein anderes ist auf die inneren Nöte einer bestimmten Zielgruppe ausgerichtet, wie Daniel is Different, in dem es um einen Teenager mit einer Zwangssymptomatik geht. Das könnte man sogar als primär therapeutisches Buch bezeichnen. Bei letzterem ergibt sich der Wert gerade aus dem klarifizierenden Ansprechen eines konkreten Problems. Die Helden in Büchern bieten Beispiele, die ihre Gefühle wahrnehmen und darüber nachdenken können. Wenn wir das im Behandlungsraum besprechen, vermittelt sich dadurch nicht nur ein "Ich kann über mich", sondern am Beispiel des Therapeuten oder der Therapeutin auch ein "Man kann übereinander nachdenken" im Sinne einer erweiterten Mentalisierungsfähigkeit. Nach Bruno Bettelheim sollten wir als erwachsene Mitleser in unserer Haltung die Gewissheit vermitteln, dass wir damit einverstanden sind, wenn Kinder mit dem Gedanken spielen, den Riesen zu überwinden. In anderen Worten, wenn wir ihren Identifikationen in jeglicher Hinsicht Raum lassen. Auch dann, wenn diese in der Übertragung aggressive Affekte enthalten. Es gibt ein weiteres Phänomen beim Lesen oder Vorlesen, was aus analytischer Perspektive interessant ist: die Vorliebe von Kindern für Wiederholungen. Diejenigen unter Ihnen, die Kleinkinder in ihrem Umfeld haben, werden das auf mehr oder weniger schmerzhafte Weise kennen. Da wird man beim Vorlesen beim abendlichen ins Bett bringen streng belauscht und wehe, man lässt etwas aus. Man kann fragen, welche psychische Funktion diese Vorliebe hat. Neben vielleicht der omnipotent getönten Lust daran zu wissen, wie es weitergeht. Je nach Alter spielen hier noch drei Aspekte eine Rolle. Zum einen ist das Wiedererkennen ein Erlebnis von früher und ganz entscheidender Bedeutung. Wiedererkennen bringt für den Säugling ein Gefühl von Geborgen und Geliebtsein. Es nimmt Angst und gibt Zuversicht. Zum anderen, und das trifft auf Kinder ab der Latenz zu, werden die Helden der Geschichten zu Freunden. Es findet eine Wiederbegegnung statt, auch mit dem Wiedererkennen des Selbst in den Helden der Geschichten. Als dritte Funktion, die vor allem aus einer analytischen Haltung interessant ist, kann das Wiedererkennen in Geschichten den Charakter einer Deutung haben. Regungen, die gespürt, aber nicht bewusst waren, bekommen einen Namen und werden durchgearbeitet. Genau beim Blick auf die psychische Funktion des Lesens und Vorlesens stellt sich die Frage nach dem Alter. Wie nutzen Kinder Lesen eigentlich je nach Entwicklungsstand, in und außerhalb der Therapie? Man könnte pointieren: Bücher sind die Erweiterung der inneren Bühne. Wie viele Statisten, Requisiten, Kulissen und Spezialeffekte genutzt werden können, hängt auch mit der kognitiven und emotionalen Kapazität des Regisseurs zusammen. Der Griff zu einem bestimmten Buch mit spezifischen Anforderungen entspricht dem Entwicklungsstand der Leserinnen und Leser. Schauen wir als erstes in den Altersbereich der sehr kleinen und Vorschulkinder. Im psychischen Geschehen von Kleinkindern sind symbolisches und magisches Denken vorherrschend. Diese Vorstellungswelt spiegelt sich auch in der Bildsprache der Bücher für diesen Altersbereich wider. Die fantastische Übertreibung entlastet vom Druck des allzu Realen. Das im Modus psychischer Äquivalenz, also ein Zustand, in dem Gedanken und Gefühle als direkte, ganz konkrete äußere Realität erlebt werden, noch ängstigen kann. Gefühle, Reaktionen und Impulse werden so annehmbarer. Es ist entängstigend, gar lustvoll, wenn eine kleine Maus all diejenigen überlistet, die ihr gegenüber entsprechend einer erwachsenen Position stärker, geradezu verschlingend sind. Wenn die Maus schließlich selbst den Gryffalo bezwingt. In diesem Gryffalo können gefahrenlos nicht nur Objektanteile, sondern auch eigene archaische Konflikte und Wünsche untergebracht werden. Sadistische und gefährliche Impulse befriedigt werden. Wenn sich das kleine Kind in seiner Fantasie weiter mit einer Geschichte beschäftigt, wird es vertraut damit, wie bestimmte Figuren auf bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel Frustration, reagieren. Und so wird es auch mit den parallelen Reaktionen bei sich selbst vertraut. Möchte ein Kind in diesem Alter ein Buch lesen, beinhaltet das einen direkten interaktionellen Moment. Denn der oder die Therapeutin muss dann vorlesen. Das ist im Prinzip eine Beziehungseinladung, die verknüpft sein kann mit Versorgungs- und Symbiosewünschen, entsprechend einem sprichwörtlichen gemeinsamen Eintauchen in ein Buch. Im Lavieren zwischen Äquivalenz und Als-ob-Modus hilft es dem Kind anhand der vorgelesenen Geschichten und dem Sprechen darüber, einen Raum für Fantasietätigkeit aufzubauen. Wichtig ist hier das Kennenlernen von Fantasie als Entlastungsraum. Danach kommt die Latenzphase, also das Alter ab ca. 6 Jahren bis zur Pubertät. Die gerade schon erwähnte Funktion von Fantasie als Entlastungsraum erhält ab der Latenz eine vermehrte Bedeutung. Die von Sigmund Freud beschriebene Abwehr libidinöser Wünsche mittels Fantasie findet im Lesen von Büchern einen geeigneten Kanal. Sexuelle und aggressive Wünsche können so integriert und abgeführt werden. Eine weitere Veränderung bringt die fortgeschrittene Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit. Die Bücher werden hinsichtlich zentraler Themen und Identifikationsmöglichkeiten komplexer. Vor allen Dingen die Unterdrückung ödipaler Wünsche und der Wunsch nach relativer Selbstständigkeit und Autonomie spielen in Büchern für diesen Altersbereich eine Rolle. In verschollenen oder verstorbenen Eltern drückt sich die emotionale Distanz zu diesen und der Wunsch nach Selbstständigkeit aus. Gruppen Gleichaltriger spielen eine wichtige Rolle, oft im Bild einer Bande, wie in Emil und die Detektive oder die wilden Hühner. Gemeinsam meistern sie Gefahren, machen Entdeckungen und decken Ungerechtigkeit auf. Das Erforschen neuer Gegenden entspricht dem Erforschen und Entwickeln des eigenen Selbst. Dabei sind die Darstellungen in den Büchern oft noch durch Spaltung geprägt. Das heißt, es gibt eindeutig Gut und Böse in Bezug auf moralische Fragen. Die Beschäftigung mit diesen Fragen entspricht stellenweise einer Über-Ich-Schulung hinsichtlich Ethik und Moral. Nicht immer, aber doch in einigen Büchern, die in diesem Alter gelesen werden können, wird diese Spaltung in Gut und Böse mit der Zeit jedoch in Frage gestellt. Zum Beispiel, wenn Harry Potter in den letzten Büchern entdeckt, dass Dumbledore ihm Dinge eröffnet, aber auch verschwiegen hat, er bei gewissen Herausforderungen Dinge anders machen muss. Dabei kann er sich von seinem Mentor einerseits enttäuscht abgrenzen, ihn in anderer Hinsicht aber doch hilfreich und zugewandt innerlich lebendig halten. Es wird hier die Anforderung deutlich, dass es nicht um entweder oder, sondern darum geht, die Dinge differenzierter zu sehen und zu integrieren. Diese Schwelle bringt uns schon zum Jugendalter und zum jungen Erwachsenenalter. In diesem Alter werden nicht mehr unbedingt Bücher aus unserer Praxis zur Hand genommen. Man wird eher symbolisch zum Mitleser. Und ich gehe dabei davon aus, dass das analytische Ohr bei den Berichten über Bücher anders zuhört als im Sinne einer Literaturkritik. Die 18-jährige Ida erscheint zur Sitzung und berichtet von einem Streit mit ihrer Cousine. Dieser stand sie lange Zeit sehr nahe und hat sie bewundert. Die homosexuelle Jugendliche berichtet erschüttert, wie sich die Cousine über Transsexualität ausgelassen habe. Sie scheint dabei weder wütend noch traurig, sondern wirkt eher irritiert, beinahe orientierungslos. Sie habe die Cousine überzeugen wollen. Beide hätten immer mehr Argumente gebracht. Darauf schweigt Ida und blickt verträumt in den Raum. Dann beginnt sie von dem Buch zu erzählen, das sie gerade liest. Am vorigen Abend habe sie 200 Seiten am Stück durchgelesen. Sie beschreibt das Buch wie ein Coming-of-Age-Stück. Es gehe um die komplizierte, aber innige homoerotische Beziehung zwischen Achilles und Patrokles, die von Missverständnissen geprägt sei. Sie schildert den Konflikt zwischen den beiden, die überhebliche Position von Achilles und daneben Patrokles, der seinen Kameraden nicht im Stich lassen will. Als sie von den unbändigen Schuldgefühlen von Achilles nach Patrokles Tod berichtet, beginnt sie zu weinen. Da war so viel Traurigkeit, sagt sie. Das Buch gehe auch nach dem Tod von Patrokles aus dessen Sicht, quasi als Geist, weiter. Er müsse zusehen, wie Achilles sich in seiner Bitterkeit und selbstzerstörerischen Art verhält, während er nicht mehr an den Freund herankommt. Ich hatte das Gefühl, Ida beschrieb hier sehr genau, wie schrecklich sich für sie Unterschiedlichkeiten und Distanz anfühlen, wie tödlich getroffen sie sich von der Sturheit der Cousine fühlte und mit der Angst zurückblieb, sie würden getrennt und nie wieder zusammenfinden können. In jugendlichen Therapien ist diese Form der Beschäftigung mit Literatur häufig der Fall. Auf Seiten der Therapeutinnen und Therapeuten geht es dann darum, ein gemeinsames Nachdenken anzuregen. Was den oder diejenige an dem Buch so gefesselt hat? Ob er oder sie sich an einer bestimmten Stelle wiedergefunden hat und was es dazu für Einfälle gibt? Es lohnt sich auch, die Art der Berichterstattung anzusehen. Handelt es sich um ausufernde Berichte über Bücher, in denen im Sinne unbewusster Verschmelzungswünsche davon ausgegangen wird, die Therapeutin weiß schon, worum es geht, so wie es der oder die Patientin ja weiß. Oder hören wir eher latent entnervte Berichte, in denen der oder die Jugendliche gnädig sein oder ihr omnipotentes Wissen teilt? Kann es sogar sein, dass über ein bestimmtes Buch so viel gesprochen wird, um im Sinne der Abwehr ein Sprechen über etwas Unangenehmes zu vermeiden? Schauen wir uns die Bücher an, die jetzt auftauchen, verändern sich die zentralen Themen äquivalent der unbewussten Themen und Entwicklungsaufgaben. Partnerschaft und Sexualität werden meist sehr direkt thematisiert, sowie insgesamt der Druck der Realität, nämlich des Erwachsenwerdens, zunimmt. Die Heldinnen stehen vor Entscheidungen, die Verantwortungsübernahme erfordern und müssen oft Verluste erleiden. Gar nicht selten im symbolischen Verlust von Weggefährten oder Gliedmaßen. Zum Beispiel Will in Philip Pullmans Der goldene Kompass. Er erlangt in phallischer Symbolik das begehrte magische Messer erst, nachdem er einen Finger verliert, sich der Kastrationsangst und Generationengrenzen stellt. Er muss sich etwas Eigenes aneignen, in Anwesenheit einer gleichaltrigen Jugendlichen, weit weg von seiner Mutter. Eltern spielen in den Büchern oft keine Rolle mehr. Ernst Behr beschreibt diese Lücke als das Unbehauste der Adoleszentenexistenz, in der der ödipale Konflikt als halbwegs bewältigt gilt, neue Bindungen aber noch mühsam gefunden werden müssen. Und es geht oft um Leben und Tod. Wie? Das möchte ich gerne am Beispiel des 16-jährigen Nora zeigen. Mitgerissen verfolge ich über den Verlauf von mehreren Stunden, wie mir Noah die Bücher von The Hunger Games schildert. Schillernd wird eine Kenntnis aus den Büchern geschildert, die mit sich ringt. Sie macht Fehler, die andere das Leben kosten. Sie ist nicht nur gut, aber man kann an ihren inneren Kämpfen teilhaben. Entscheidend ist Noahs Wut über die Verfilmung. Der Film sei zu zweidimensional. Man sehe nur das Außen, das schwierige innere Ringen nicht mehr. Es ist für Noah immer wieder Thema, dass innerhalb der eigenen Familie Noahs Ringen nicht gesehen wird, als hysterisch und übertrieben angesehen wird. Gleichzeitig Noahs Entwicklung, die sich entlang dieses Ringens entspinnt, nicht anerkannt wird. Anders als in der typischen Literatur der Latenz, geht es in den Büchern für ältere Jugendliche oft im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. So wie sich auch in dieser Entwicklungsphase etwas im Inneren um Leben und Tod dreht. Welche Anteile überleben die Konsolidierung der Identität? Um Leben und Tod geht es aber auch hinsichtlich des Trieblebens, im Kampf zwischen Lust und Realitätsprinzip. Noah sagte mir, keiner sehe, wie lebensbedrohlich dieser Kampf war. Wie falsch dargestellt Noah sich fühlte, wie zweidimensional abgebildet. Bücher können also mehr sein als ein Zeitvertreib. Sie eröffnen innere Räume, in denen Kinder und Jugendliche Gefühle, Konflikte und Wünsche erproben und ordnen können. Im Behandlungsraum können sie Bühnen sein, auf denen sich unsere Patientinnen und Patienten mal bewusst, oft aber unbewusst inszenieren. In der therapeutischen Begegnung ermöglichen sie manchmal den Schritt vom Unsagbaren zum Sagbaren, vom Alleinsein zum Begleitetsein. Vielleicht nehmen Sie aus dieser Folge neue Aufmerksamkeit dafür mit, welche Geschichten Kinder wählen oder auch welche Geschichten Sie als Kind gewählt haben und warum gerade diese. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Zwischen Spielen und Worten, Psychoanalyse mit Kindern und Jugendlichen.